Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, moin liebe Podcast-Freunde. Hier ist wieder euer Hubi und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Hubis Hafenschnack. Und heute bin ich tatsächlich mal wieder mitten im Hafen und zwar, ich würde sogar behaupten, direkt auf dem Toller Ort Terminal. Zumindest gucke ich da drauf. Und mein heutiger Gesprächspartner, mein Gast ist Gerald Hirt. Gerald, herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen hier bei uns im HVCC.
Genau, HVCC. Das heißt Hamburg Vessel Coordination Center. Richtig?
Ganz
genau. Wenn ich das auch so ausspreche. Mir war dieser Begriff und dieses Unternehmen bisher nicht wirklich bekannt. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich heute mit dir darüber sprechen darf. Gerald, du bist Geschäftsführer hier im Haus. Und bitte erklär uns, was genau ist denn das HVCC?
Das HVCC, was wir machen, das haben wir ja schon ganz geschickt in den Namen verpackt. Wir koordinieren Schiffe. Das sind ganz große Schiffe, die irgendwo in Nordeuropa gerade fahren und Richtung Hamburg laufen, die wir also im Zulauf auf die Elbansteuerung vorsequenzieren, wie wir sagen. Mhm. Das sind kleinere Schiffe, die sogenannten Feederschiffe, also Zubringerschiffe, die wir im Hafen zwischen den unterschiedlichen Containerterminals koordinieren. Das Dritte, was wir machen, wir haben ganz viele digitale Leistungen darum gebaut, dass also all unsere Partner sehen können, auf welchen Daten wir gerade arbeiten, welche Planungsstände da sind. Das sind so die drei Dinge, die wir im HVCC machen.
Das heißt, koordinieren aller Schiffe, die den Hamburger Hafen anlaufen, jetzt sage ich mal aus beiden Richtungen, also auch Binnenschiffe oder nur die großen?
Also fangen wir wieder draußen an. Das sind nicht nur die großen Containerschiffe, sondern wir gucken gerade, was die Unterelbe angeht, auf die sogenannten begegnungsrelevanten Schiffe. Wir haben ja auf der Unterelbe nicht nur Themen wie den Tiefgang, wo man bestimmte Tidefenster treffen muss, sondern zwei Schiffe dürfen zusammenaddiert auch bestimmte Breiten auf der Unterelbe an bestimmten Punkten nicht überschreiten. Und was wir dort machen, ist Richtung Elbe die Schiffe so vorsequenzieren, dass sie dann in die hoheitliche Verkehrsablaufsteuerung, das machen dann die Revierzentralen in Brunsbüttel und Cuxhaven und hier auf Hamburger Gebiet die HPA mit der Nautischen Zentrale, dann eben in diese Verkehrsablaufsteuerung reinlaufen. Wir aus einer operativen, betrieblichen Perspektive für unsere Terminalgesellschafter und natürlich die hoheitlichen Stellen aus einer Perspektive Leichtigkeit und Sicherheit des Schiffsverkehrs. Das sind so die beiden ineinandergreifenden Rollen.
Ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt auch über meine 30 Jahre im Hamburger Hafen immer gedacht, dass schon der Hamburger Hafen, HPA und natürlich die Zentralen an der Elbe entlang das koordinieren, weil die für die Sicherheit zuständig sind. Und wo greift das denn ineinander? Ihr könnt ja nicht parallel nebenher arbeiten. Das würde ich mir jetzt schlimm vorstellen, glaube ich.
Das ist auch so. Das greift ineinander. Eigentlich kann man bei den Großschiffszuläufen, da gucken wir ja nicht nur auf die Containerschiffe, wie gesagt. Das ist eigentlich so der Punkt draußen, die Elbansteuerung. Also die Tonne Elbe 1 beispielsweise. Da, wo dann eben auch der Elblotser an Bord geht, wo das Schiff dann in der Elbe sozusagen verschwindet. Und das Ganze ist für mich eben wirklich eine sehr gelungene Partnerschaft, auch also Public-Private, weil wir eben diese beiden unterschiedlichen Perspektiven haben. Wir auf dieser betrieblichen Perspektive und dann, sobald das Schiff auf der Elbe ist, eben die hoheitliche Rolle mit der Verkehrsablaufsteuerung das übernimmt. Okay. Auch weltweit einzigartig.
Wahnsinn, wollte ich gerade sagen. Das gibt es das woanders. Und auch terminalübergreifend.
Richtig, das ist so unser zweites Alleinstellungsmerkmal. Wir sind ein Joint Venture zwischen der HALA und Eurogate Container Terminal Hamburg. Das ist vor jetzt bald 20 Jahren so gegründet worden. 2009 ist daraus die erste Gesellschaft geworden. Mhm. Die hieß damals noch Feeder Logistikzentrale GmbH. Aber auch dieses Zusammenspiel betriebsübergreifend und das ist in den letzten Jahren auch darüber hinaus gewachsen. Das sind jetzt nicht nur die Container Terminals, das ist auch Hansaport, das ist Unikai, das sind Schleppbetriebe, Festmacherbetriebe, Maklereien, mit denen wir dort zusammenarbeiten, ganz weitreichend betriebsübergreifend, wie wir dort arbeiten.
Wahnsinn. Und melden sich die Reedereien? Ab wann wisst ihr, weißt du, dass ein Schiff morgen Mittag ankommt? Also seit wann wüsstest du das dann schon?
Also wir arbeiten mit ganz vielen Reedereien ganz, ganz unterschiedlich zusammen. Bei einigen Reedereien haben wir digitale Schnittstellen. Da kriegen wir den sogenannten Long-Term-Schedule bereits 3 bis 6 Monate im Vorfeld in unsere Software mit eingespielt. Das heißt, da wüssten wir jetzt im Juni schon, dass im November ein Schiff kommt. Das interessiert bloß keinen, weil das Schiff vielleicht gerade noch in Europa ist und erstmal nach Asien fährt. Mhm. Relevant wird es für uns so, wenn man jetzt sich so einen klassischen Containerdienst aus Fernost anguckt, so ab Gibraltar. Ab dort plottet unsere Software das Schiff automatisch mit. Wo ist es? Wo soll es sein? Und aus diesem Dreisatz, kann das Schiff denn überhaupt im ersten Hafen in Nordeuropa pünktlich sein? Das ist bereits eine Information für uns, ob vielleicht sich auf dieser Nordeuropa-Rotation ein Schiff verspätet.
Okay.
Und daraus irgendwelche Konsequenzen für einen Transit auf der Elbe in 3 Tagen, in 5 Tagen, in 10 Tagen ergibt. Und richtig engmaschiger wird das dann so ab dem Moment, wenn das Schiff tatsächlich im Vorhafen angekommen ist, also okay, beispielsweise Rotterdam. Und ab dort stehen wir in ganz enger Korrespondenz mit dem Reeder, stellen ihnen einen Passageplan zur Verfügung, wo wir ihm eine detaillierte Empfehlung geben, wann er im Vorhafen losfahren soll, mit welcher Geschwindigkeit er Richtung Elbe laufen soll und zu welchem Zeitpunkt er dort sein soll, weil dann eben vor ihm 3 Schiffe sind, hinter ihm 6 Schiffe sind und er Teil eines solchen Konvois ist.
Wahnsinn. Also es fasziniert mich wirklich sehr. So, und du bist jetzt 11 Jahre hier im Haus, richtig?
Ja, ich glaube, es sind schon 12 jetzt.
Okay.
Und bei der Hala insgesamt jetzt schon seit 22 Jahren bald.
Ich habe ja auch ein bisschen geguckt natürlich, was so deinen Lebensweg angeht. Der ist ja sehr stringent immer Richtung Maritim gewesen, also auch das Studium und so. Magst du da ein bisschen erzählen, ab wann war, also das, wenn man das liest, ist es für mich völlig klar, dass du jetzt hier diesen Job hast und hier sitzt und wir auf diese Kräne gucken. Es war aber auch schon immer irgendwie so vorgegeben. War das schon immer in dir so drin, dass du Hafen, Maritim, dass das dein Leben sein sollte?
Es ging Arbeitsleben? Witzigerweise schon viel früher los. Das habe ich meinen Eltern zu verdanken. Wir sind 16 Jahre, glaube ich, in meiner Kindheit nach Norwegen gefahren. Und ich komme ursprünglich aus Göttingen. Und da war für mich eigentlich in den 3 Wochen immer das Spannendste, hier Elbtunnel durch den Hafen zu fahren. Dann die Fährfahrt von Kristiansand nach Hirtshals oder Bergen. Dann kamen 3 verregnete Wochen in Norwegen und dann das Ganze zurück. Das war das, was mich so fasziniert hat. Und dann ging der Weg über Schule, Bundesmarine, Studium, Seeverkehrs- und Hafenwirtschaft. Bin ich irgendwo hängen geblieben bei einer Reederei und dann jetzt vor über 20 Jahren Richtung Hafen gekommen, ja.
Wahnsinn. Das heißt, wenn du 20 Jahre bei der Halle bist, hast du auch HVCC tatsächlich schon von Anfang an mit aufgebaut und geplant?
Es gab die eine Abteilung FIDA Logistikzentrale, wo wir also die FIDA und Binnenschiffe koordinieren. Die gab es in der Form schon. Was wir in den letzten Jahren dann aufgebaut haben, das war diese Großschiffskoordination und vor allem die ganzen digitalen Leistungen und Softwareprodukte, die wir dort gebaut haben, die es uns erst ermöglichen, überhaupt diese Rolle wahrzunehmen. Mhm. Weil vor 10 Jahren war auch noch ganz wenig digitalisiert. Wir hätten diesen Job, so wie wir ihn heute machen, vor 10 Jahren noch überhaupt nicht machen können, weil die Systeme nicht da waren, aber vor allem auch die Bereitschaft von Prozessbeteiligten, also Reedereien, Terminals, Dienstleister am Hafen, Daten zu teilen miteinander, die waren noch gar nicht da. Und das hat sich sehr stark in den letzten Jahren erst entwickelt.
Gut, das kann ich mir auch vorstellen. Also ich sag mal, in meiner Branche ist es ja auch ähnlich. Also um miteinander klarzukommen oder miteinander zu arbeiten auf vernünftigem Niveau, muss man sich auch in einer gewissen Weise natürlich vertrauen. Also dass das vielleicht nicht immer sofort geklappt hat. Also ich glaube, das brauchte ja bestimmt einen Anlauf. Und das hat mit Hala und Eurogate dann sich zusammengefügt, dass alle anderen dazugekommen sind, weil da ein großes Vertrauen war. Oder ist das falsch?
Genau, das war der Nukleus. Ich glaube wirklich, also viele andere Häfen gucken da sehr neidisch drauf. Mit einem anderen großen europäischen Hafen sprechen wir darüber gerade, okay, wie wir das geschafft haben. Und du hast gerade das Wort Vertrauen gesagt. Das waren damals, glaube ich, maßgeblich 2 Herren auf beiden Seiten, die gesagt haben, wenn wir diese operativen Themen individuell anfassen, dann fehlt uns immer ein Teil des Gesamtbildes. Und wir können es effizient wirklich nur gemeinsam aussteuern, solche Herausforderungen operativer Art zu lösen, effizient zu lösen, im Interesse der Räderkunden zu lösen, weil am Ende zahlt das ja alles darauf ein, dass die Räder, die nach Hamburg kommen, hier wirklich einen reibungslosen Schiffszulauf, Schiffsrundlauf haben. Das ist unser Geschäftszweck, ja.
So, und jetzt hängt ja noch viel mehr dran. Also überlege gerade, wir haben ja alle erlebt, dass die Schiffsrouten sich verändert haben. Also viele fahren jetzt um Afrika rum aufgrund der Sicherheit und so weiter. Da müsst ihr dann auch reagieren. Also das heißt, ihr müsst euch immer der Situation anpassen, wenn die grundsätzliche Situation sich verändert, nehme ich mal an. Oder wenn ein Containerschiff tatsächlich mal im Suezkanal hängen bleibt oder so.
Soll ja vorkommen, genau. Das sind dann Das sind dann so Auswirkungen, die nehmen wir aber eher zur Kenntnis.
Okay.
Wie gesagt, sobald das Schiff dann Richtung Nordeuropa ist, und da hatten wir ja in den letzten Jahren jetzt irgendwie keine großen Havarien. Wir hatten 2022 die Verwerfung, wo natürlich das Gesamtsystem ins Stocken aufgrund multipler externer Faktoren gekommen ist. Aber das sind dann eigentlich Dinge, die ja fast schon im Nahbereich sind, auf die wir dann reagieren, wann, wo, welches Schiff ist. Und ob ein Schiff Richtung Nordeuropa über Suez fährt oder untenrum, das ist für uns dann eigentlich eher zur Kenntnis nehmen. Und wenn das Schiff im Zulauf in Nordeuropa ist, dann wird es für uns interessant.
Okay. Heißt am anderen Ende wahrscheinlich auch das Abtransportieren der Container, wenn die IT nicht so funktioniert, teilweise vielleicht. Das ist dann für euch auch schon wieder gar nicht mehr der Bereich,
ist für
auf
uns
den ihr euch nicht einstellen müsst.
Überhaupt nicht relevant. Okay. Genauso wie wir wurden mal gefragt, was ist denn, wenn eine Havarie auf der Elbe sein sollte, ist auch nicht unsere Baustelle. Das heißt, da haben wir eine ganz klare Rollenverteilung auch zwischen uns, den hoheitlichen Stellen, unseren Terminalgesellschaften, wer für was zuständig ist. Ja.
Okay, wunderbar. Was bedeutet dir denn HVCC persönlich über die Jahre hinweg jetzt? Du hast ja doch einiges auf den Weg gebracht.
Das ist eine gute Frage. Also ich brenne für diese Idee dieser kollaborativen Prozesse, dieses Miteinander Dinge entwickeln. Das bedeutet mir sehr viel. Das liegt in unserer Gesellschafterstruktur. Das versuche ich tagtäglich im Hamburger Hafen voranzutreiben, weil ich glaube, wir haben in Hamburg, anders als in anderen Häfen, ganz viele, ganz starke individuelle Rollen, die es gilt, miteinander zu verknüpfen und daraus für den Gesamthafen was ganz Tolles, Einzigartiges zu knüpfen. Und da fahre ich jeden Morgen hierher und habe Ideen, was man noch weitermachen kann und wo sich das Ganze noch hinentwickeln kann, ja.
Das heißt, auch nach all den Jahren ist die Leidenschaft für den Hafen und das, was unser einer im Kleineren spürt, vielleicht du im Größeren, immer noch ganz groß da?
Total. Also ich lebe mit meiner Familie drüben in Altona. Wir können aus dem Schlafzimmer die Containerbrücken, wenn sie aufgetoppt sind, sehen. Wir hören es nachts, die Lukendeckel rumsen. Und wenn ich morgens durch den Elbtunnel komme, dann schlägt mein Herz höher. Und es ist auch toll zu sehen, wenn man dann sieht, eine komplexe Verkehrsablaufsteuerung, die uns über Tage beschäftigt hat. Und man fährt morgens durch den Hafen und die Schiffe sind nicht mehr da, so wie geplant. Dann ist das eine ganz hohe Befriedigung,
Das kann ich mir vorstellen. Wir erleben es auf der anderen Seite, wenn wir halt durch den Hafen fahren und unseren Gästen, den Touristen oder auch den Hamburgern, Hamburgerinnen, diesen großen Hafen zeigen können und dann an den Schiffswänden hochgucken, immer wieder eine große Faszination. Das heißt, ihr seid schon eine sehr wichtige Stelle in dem ganzen Prozess hier. Also, dass man das gar nicht so wahrnimmt, ist das gut, ist das schlecht?
Also wir sind, ich würde nicht sagen wichtig, sondern wir sind eine verbindende Stelle. Wir sind nicht Reeder, wir sind nicht Terminal, wir sind nicht HPA, wir sind nicht Lotsenbrüderschaft. Wir sind eine Entität in der Mitte, die Informationen miteinander verbindet und dadurch ein Mehrwert generiert wird. Und das ist einzigartig und das macht viel Freude. Und ehrlich gesagt, wenn keiner anruft und sagt, Mensch, das ist aber blöd gelaufen, dann haben wir unseren Job gemacht. Das ist natürlich auch ein Dilemma, weil keiner mitbekommt, was alles so dahinter steckt, wenn so Schiffe hier kommen und gehen. Aber das ist eigentlich gut, wenn die Telefone ruhig sind.
Ich meinte auch wichtig tatsächlich in dem Sinne, dass man, wenn man nicht wahrgenommen wird, dass es dann alles läuft und funktioniert. Aber ihr bildet halt schon die Brücken zwischen ganz vielen Playern, die im Hamburger Hafen tätig sind. Das finde ich schon eine großartige Sache. Und ich glaube, das ist sehr wichtig.
Das stimmt.
Würde ich mal sagen. Ja. Also von dem her, dass natürlich der Reeder seine Verantwortung hat und so. Aber dieses Zusammenspiel, um das ganz große Ganze am Laufen zu halten, glaube ich, ist eine tolle Herausforderung.
Also das Spannende daran ist, dass man das ganz plausibel erklären kann. Aber am Ende ist der schöne Begriff des Change Managements. Die Menschen dahinter müssen dafür brennen, die müssen die Idee nicht nur monetär gut finden, sondern auch prozessual dahinter irgendeinen Mehrwert für sich entdecken und am Ende sind es dann die Köpfe, die darüber entscheiden, ob man so etwas aufbauen kann oder nicht. Und da muss man sagen, bin ich auch sehr dankbar für, was Hala und Eurogate dort uns für Freiräume gelassen haben und wie wir uns dort in den letzten Jahren entwickeln konnten. Ja.
Wie ist der Austausch? Trifft man sich regelmäßig dann mit den Playern oder wie ist der Job bei dir generell so? Wie verläuft so ein Tag?
Ganz viel. Deswegen war Corona für uns auch eigentlich 2-3 verlorene Jahre, weil, wie ich eben schon sagte, man kann ganz viel toll in PowerPoint an die Wand malen. Die meisten Partner, sei es nun Reedereien, Terminal, Dienstleister haben wir dadurch gewonnen, dass die Kolleginnen und Kollegen hierher gekommen sind, hospitiert haben, sich angeguckt haben, wer sitzt hier, Vertrauen gefasst haben, gesagt haben, ach Mensch, diesen Datensatz, den könnten wir euch doch auch digital zur Verfügung stellen, muss ich gar nicht anrufen. So entwickeln sich die Dinge da. Und das ist das, was in den letzten Jahren auch am fast meisten Zeit gekostet hat, Menschen davon zu überzeugen für diesen Ansatz.
Was immer das Wichtigste ist, finde ich. Also wir können noch so technisch werden und KI oder was auch immer auf uns zukommt, ohne Mensch, ohne Miteinander können solche Dinge, glaube ich, gar nicht funktionieren.
Das ist ja auch das Tolle und ich habe heute Abend gleich noch eine schöne Veranstaltung im Hafen, wo wieder aus ganz unterschiedlichen Branchen die Menschen zusammenkommen und da werden dann meistens die besten Ideen geboren.
So ist es. Im Kleinen wie im Großen, kann ich nur sagen. So. Und du hast auch erwähnt, dass ihr auch digitale Prozesse, vielleicht da nochmal ganz kurz drauf eingehen, für die Räder und so entwickelt habt. Wie stelle ich mir das denn vor? Was ist der Nutzen? Was kann ein Räder mit so einer großen Containerflotte, der lockt sich irgendwie ein oder kann da selber?
Also wir sind vor 10 Jahren so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde dazu gekommen, weil wir gesagt haben, wir wollen unsere internen Prozesse digitalisieren, weg von papierbasierten Schiffsmappen und so weiter. Mhm. Und dann kommen solche Hospitationen und dann sagt ein Terminal, ach Mensch, also das würde mir sehr helfen, wenn ich nicht in einem AIS-System und beim Wetterdienst nachgucken muss und dann noch gucken muss, wo ist das Schiff denn jetzt gerade im Fahrplan des Reeders, sondern wenn ich es in einer Quelle hätte. Mhm. Und da wir das hatten, haben wir dann angefangen, sogenannte Dashboards zu bauen, wo wir also all die Daten, auf denen wir sitzen, so stakeholdergerecht, wie man neudeutsch sagt, einem Terminal, einem Räder, einem nautischen Dienstleister wie einem Schlepperbetrieb zur Verfügung zu stellen. Und daraus ist etwas entstanden, dass heute 750 User unser System nutzen. Und das sind eben genau diese Stakeholdergruppen, mit denen wir dort zusammenarbeiten. Überbegriff ist dabei wirklich so dieses One Single Truth. Das heißt also, nicht jeder hat eine Information, wann denn ein Schiff da sein soll, sondern es gibt einen Datensatz, den wir miteinander teilen, sodass all diese Partner halt ihre Prozesse, ihre Ressourcen darauf aussteuern können.
Okay. Es ist schon sehr faszinierend. Ja, und ins Private will ich gar nicht so eingehen, aber du hast auch noch ein Ehrenamt, was auch mit Schifffahrt zu tun hat. Das heißt, wir kommen davon gar nicht weg, was dich angeht. Und zwar bist du im Vorstand der Elbe-Allianz e.V.
Das ist schön, dass wir auch nochmal ins Binnenland gucken, genau.
Ja.
Für den Hamburger Hafen ist die Binnenschifffahrt ein ganz, ganz wichtiger Transportträger. Mhm. Es wird immer viel über Bahn gesprochen, es wird über Feeder gesprochen, es wird über Lkw gesprochen. Aber das Binnenschiff, gerade wenn wir auch an das Thema Klima denken, wenn wir ans Thema Hinterlandtransporte denken, da sind Bahn und Lkw limitiert. Und wir sind seit vielen Jahren in der Elbe-Allianz aktiv. Das ist ein Verein, der sich um die Binnenschifffahrt kümmert, um den Erhalt der Infrastruktur, sei es nun auf der Oberelbe, sei es nun auf dem Elbe-Seitenkanal, um dieses Gewässer schiffbar zu halten. Weil es wurde gerade ein Staatsvertrag mit Tschechien unterzeichnet. Das ist ja nicht nur das Hamburger Hinterland, was da dran hängt, sondern das geht bis Magdeburg, bis nach Dresden, bis nach Tschechien hoch. Und da gibt es halt viele, viele Verkehre, die das Potenzial auch noch zusätzlich hätten, auf das Binnenschiff zu gehen und dann eben Autobahnen und Bahnen entlasten würden. Und deswegen sind wir dort als Stimme für den Hamburger Hafen in der Elbe-Allianz seit vielen Jahren mit aktiv.
Super. Wir sind noch fast beim Ende. Was sind denn die nächsten Herausforderungen oder was wünschst du dir für den Hamburger Hafen so in der Zukunft?
Also für uns als HVCC die nächsten Schritte sicherlich noch weitere Partner mit an Bord zu kriegen. Wir sind jetzt gerade dabei, weitere Dienstleister, das ist eine Bunkerfirma, den haben wir gerade einen Vertrag gemacht. Das ist ein Schiffsentsorger, die also all das, was aufs Schiff gekommen ist, wieder abholen. Das heißt also, neue Partnergruppen zu gewinnen für uns. Und das andere, was wir noch erreichen wollen, ist, wir haben viele Ideen, was wir noch fachlich an Rolle übernehmen könnten. Wir sind eine kleine, operative, 24/7 besetzte Truppe. Da fallen mir noch ganz viele Dinge ein, die wir im Moment auch mit vielen Partnern besprechen, die wir übernehmen könnten für Partner. Aber auch das ist etwas, was sich über Monate, über Jahre entwickelt. Mhm. Und insgesamt für den Hamburger Hafen ganz klar so die Perspektive, dass wir uns auf die Stärken, die wir haben, besinnen, statt uns manchmal auch so gegenseitig im Hafen das Leben ein bisschen schwer zu machen. Das würde mich sehr freuen, weil da haben wir ganz, ganz viele Stärken im großen Portfolio und im großen Uhrwerk des Hamburger Hafens.
Und auch das im Großen wie im Kleinen. Ich nehme das für mich so mit. Ich hoffe, meine Mitbewerber hören auch zu. So, lieber Gerald, es war ganz toll. Vielen, vielen Dank. Es ist ein kleiner Einblick in deine Arbeit, in eure Arbeit. Der Ausblick hier ist grandios. Also wir gucken hier auf die Container und Brücken und so weiter. Wir werden gleich ein paar Fotos machen. Vielen Dank fürs Gespräch und dass ich hier sein darf. Und vielleicht komme ich mal wieder.
Dankeschön. Schön, dass ihr hier wart. Hat mich sehr gefreut. Und jetzt gehen wir noch aufs Dach.
Dankeschön.
Ahoi. Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Barkassen-Meyer, der Szene Hamburg, Ahoi Radio und dem Hamburg Guide.